Schauen wir doch mal auf eine Technologie. Wasserstoff ist immer ein großes Thema zurzeit. Ich glaube, zurzeit vergeht keine Woche, wo Herr Wirtschaftsminister Altmaier nicht irgendwo ein Pilotprojekt startet gerade. Also, wie siehst du das? Den Hype ums Wasser, ist ein Hype oder ist das gerechtfertigt?
Es ist ein Hype und das Schöne ist ja irgendwie, wenn man schon so lange an der Thematik dran ist, hat man alles schon zigmal gehört. Die Wasserstoffgesellschaft gab es in den 80er Jahren. Da wurde sie damals ausgerufen. Das war damals einerseits die Kombi mit Atomenergie. Ich erinnere mich noch, wie dann auch Wasserstoffgesellschaft in allen Bereichen Wasserstoff als die Technologie schlechthin verkauft wurde. Oder auch in Kombination mit Solarenergie. Da gab es dann diejenigen, die auch die Solarenergie in der ganzen Welt auch vertreten haben, was ja auch richtig ist, aber dann auch in der Kombination mit Wasserstoff, das als Kombimodell auch immer gesehen haben. Insofern ist es nicht neu, aber ich freue mich natürlich drüber, wenn auch Hypes wiederkommen. Jetzt muss man nur so ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht Greenwashing betreibt und diese unter dem Deckmantel von Wasserstoff eigentlich meint, wir lassen alles so wie bisher, wir nennen es jetzt nur irgendwie blauer, türkiser oder gelber Wasserstoff und meinen eigentlich fossiles Erdgas, meinen eigentlich, wir kaufen damit Zeit für die nächsten 20 Jahre, dass wir immer noch unser fossiles Erdgas munter verkaufen können, was dann aber nicht kompatibel ist mit den Pariser Klimazielen, das muss man deutlich sagen. Aber da sind bestimmte Interessen dahinter, jetzt alles blumig zu verkaufen. Ich sehe da viele PR-Strategien im Hintergrund, die leider dazu führen oder zumindest die Gefahr bergen, dass wir nicht wirklich in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehen, sondern dass sich darunter auch welche verbergen, die unter dem Deckmantel des Klimaschutzes alles weiter wie bisher verkaufen wollen. Und da müssen wir die Augen aufhalten und wir erstellen dazu ja auch Studien. Wasserstoff hat gute Gründe, dass man es unterstützt, gerade in der Kombination in der Energiewende mit erneuerbaren Energien. Nur mit erneuerbaren Energien macht es Sinn. Es kann auch als Treibstoff genutzt werden oder auch für Bereiche, die man gar nicht elektrifizieren kann, wie die Industrie, Teile der Industrie. Aber überall dort, wo wir den Strom direkt nutzen können, muss er genutzt werden. Er ist so viel preiswerter, den erneuerbaren Strom direkt zu nutzen, als dass wir kostspielige Umwandlungsprozesse, die uns nicht nur Energie, sondern auch Wasser und andere Ressourcen kosten, wo wir viel Energie verlieren, was wahnsinnig teuer und ineffizient ist. Deswegen ist er kostbar, dass man das jetzt meint, dass man da überall Wasserstoff einsetzt. Und wir machen einfach so weiter wie bisher. Wasserstoff ist das neue Öl und wir machen weder Energieeffizienz, wir lassen das alles. Wir brauchen keine Wärmepumpen, keine Elektromobilität. SUVs fahren weiter mit Wasserstoff. Davor warne ich. Das ist weder energiewirtschaftlich darstellbar, gerade mit erneuerbaren Energien nicht. Es ist wahnsinnig teuer, es ist irre ineffizient und das behindert sogar die Klimaziele. Und davor muss man auch warnen, wenn wir ernsthaft Klimaschutz machen wollen, dann heißt das Wasserstoff ja aus erneuerbaren Energien, aber sehr kostbar und nur da einsetzen, wo es keine direkte elektrische Alternative gibt.
An Wasserstoff scheiden sich ja tatsächlich so ein bisschen auch die Geister. In der Autoindustrie hat man so das Gefühl, der eine Autoboss findet es vielleicht ganz gut. Dann kommt auch übrigens wieder Herr Lindner, der auch immer für Wasserstoff hier und da mal wirbt, um den heute nochmal ins Spiel zu bringen. Wie siehst du da die Autoindustrie, wenn es so um die energiefreundlichen Autos geht in Deutschland? Ist das irgendwie, ja,
Ja, also ich sehe die Autoindustrie durchaus teilweise positiv, aber teilweise erinnert sie mich sehr stark an die Energiewirtschaft von vor 20 Jahren, wo irgendwie so mit diesem trügerischen Gefühl der Unangreifbarkeit irgendwie die Zukunft verschlafen wird. Und das muss man vermeiden. Und da sind einige ganz gut auf dem Weg, gerade was zum Beispiel was die Elektromobilität angeht, weil da machen wir uns nichts vor. Also alle, die jetzt meinen, im großen Stil Wasserstofffahrzeuge, Individualfahrzeuge, SUVs verkaufen zu wollen, sind auf dem völlig falschen Dampfer. Da geht der Markt nicht hin. Selbst die Japaner steuern um. Elektrofahrzeuge sind so viel effizienter. Der Ökostrom ist direkt dezentral nutzbar. Die Batterien werden immer billiger, die Solarenergie wird immer billiger. Der kalifornische Autohersteller produziert mittlerweile in Deutschland. Also wenn man da jetzt immer noch nicht aufgewacht ist, dann ist man irgendwie auf dem falschen Weg. Und klar wird Wasserstoff für Einzelbereiche, auch im Technologie, also im Automobilbereich, einsetzbar sein, aber eher für Schwerlastkraftwagen. Das sind ja unsere Autohersteller in Deutschland auch daran beteiligt, die herzustellen. Oder auch im Schienenverkehr, sei es als Diesellok, als Alternative zur Diesellok. Da sind jetzt die Autohersteller nicht so dran, aber da spielt es eine Rolle. Aber wenn man da jetzt meint, also SUVs der Zukunft fahren im großen Stil mit Wasserstoff, ist man tatsächlich auf dem Holzweg. Das sehe ich mit Sorge, weil das bedeutet, dass man tatsächlich Arbeitsplätze gefährdet, weil die zukunftsfähigen Arbeitsplätze, die kommen auch aus zukunftsfähigen Geschäftsmodellen, und die liegen eindeutig in der Elektromobilität.
Ja. Die meisten fahren ja jetzt bei uns noch mit Benzin, also mit Verbrennermotoren. Die Benzin ist deutlich teurer geworden jetzt zum Jahreswechsel, Stichwort CO2-Steuerabgabe. Ich habe jetzt neulich einen Podcast gehört, wo du auch kurz zu Gast warst, da bei Jung und Naiv. Und da hast du gesprochen von einem CO2-Preis, glaube ich, von 380 Euro. Wenn ich mich richtig erinnere, den hast du so in den Raum gestellt, der es eigentlich sein müsste. Jetzt sind wir bei 25,
Nee,
richtig?
25, ja.
Meinst du, sowas ist, also das heißt ja gerne in der Politik, den Leuten zumutbar? Wäre das
Ja.
verkraftbar?
Na, also der Punkt hier, das muss ich kurz erläutern,
Ja.
weil gerade im Verkehrs-, also im Automobilbereich haben wir sehr, sehr hohe Vermeidungskosten, so nennen wir das in der Fachsprache. Sprich, wir haben ja heute schon eine Mineralölsteuer und eine Ökosteuer, die ist jetzt nicht so hoch, aber immerhin kommt man da fast auf, jetzt beim Benziner, auf 280 Euro pro Tonne CO2. Haben wir heute schon an Steuern auf dem Benzinpreis, und wir wissen, dass diese Steuern nicht ausreichen, um die Emissionen zu senken. Sie steigen immer weiter. Die Straßen, also die Emissionen, Treibhausgase aus dem Straßenverkehr steigen immer weiter. Das heißt, wir brauchen hier deutlich höhere CO2-Aufschläge noch dazu, in Richtung 180 Euro pro Tonne CO2. Und dann landet man, oder 100 Euro, beginnen bei 100 Euro pro Tonne CO2, jetzt nur bei Benzin gemessen. Und dann landet man eben in deutlich anderen Größenordnungen, die überhaupt dazu führen würden, dass Menschen umsteigen. Das sind die Größenordnungen, die wir wissen, auch mit den Preiselastizitäten, die Vermeidungskosten, die wir kennen, aus der Wissenschaft heraus, die wir bräuchten, damit es überhaupt einen Wandel gibt. Also dieser technologische Wandel nur mit einem CO2-Preis zu generieren. Und das war die Diskussion an dem Abend bei Jung und Naiv. Da waren die CDU-Vorsitzenden, die sich da vorgestellt haben, und ich erinnere mich an die Diskussion, da sagte dann Herr Merz, wir brauchen einen einheitlichen CO2-Preis, sonst gar nichts. Wenn man das ernsthaft meint und kompatibel macht mit Paris, dann landet man bei sehr, sehr, sehr viel höheren CO2-Preisen. Und das hat in der Tat Verwerfungen für nicht nur jetzt einkommensschwache Haushalte, jetzt durch die deutlich erhöhten Benzinpreise und auch deutlich erhöhten Heizölpreise, und auch gerade im Bereich der Industrie. Und das wird schon relevant für die deutsche Volkswirtschaft. Derartige CO2-Preise würde in der Tat zu einer großen Abwanderung von Industriebereichen führen. Diese ganze Diskussion haben wir spätestens dann, wenn jetzt zum Beispiel die CDU solche CO2-Preise nur ansatzweise durchdenken würde. Sprich, es ist politisch nicht darstellbar. Wir haben jetzt CO2-Preise von 25 Euro pro Tonne CO2, das steigt auf 55, 65 Euro pro Tonne CO2 maximal. Damit wird man weder im Mobilitätssektor noch im Heizölbereich nennenswerte Reduktionen erreichen können. Ungefähr ein Drittel der notwendigen Emissionssenkung werden wir damit nur erreichen können. Sprich, diese CO2-Bepreisung ist sinnvoll, das halten wir auch für richtig, aber nicht als alleiniges Instrument notwendig, sondern da braucht man mehr, gerade im Bereich der Mobilitätswende oder Verkehrswende oder auch im Gebäudeenergiebereich, wo man dann auch Förderprogramme braucht für die energetische Gebäudesanierung im Mobilitätsbereich, Ladeinfrastruktur, die ausgebaut werden muss, Förderung des Schienenverkehrs und so weiter. Also eine breite, lange Liste an Instrumenten, die man da zusätzlich braucht, die jetzt von Marktökonomen oder auch von Marktbefürwortern nicht unbedingt sofort herbeigesehnt werden, um es mal vorsichtig zu sagen. Und diese Alibi-Diskussion, und das stört mich an der Diskussion, dass man sagt, ein CO2-Preis und dann ist alles gewuppt, und aber im gleichen Satz sagt, ja, aber es muss irgendwie auch bezahlbar bleiben, 25 Euro pro Tonne CO2 ist schon zu hoch, dann will man nicht ernsthaft Klimaschutz machen. Und das, finde ich, gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich finde alle, und das hat mich an dem Abend sehr gestört, alle Kandidaten, die da sich vorgestellt haben und dann nur solche Sätze sagen wie CO2-Preis, aber es muss auch bezahlbar bleiben, sprechen nicht über Paris oder die Erfüllung der Pariser Klimaziele. Und das finde ich schade, weil gerade auch in dieser großen Volkspartei, das bedauere ich sehr, ich hoffe, das kommt noch, fehlt auch die Erkennung der Chancen durch Klimaschutz, die gerade für die Wirtschaft, sei es durch neue Technologien, sei es dadurch, dass Effizienzpotenziale gehoben werden, neue Fahrzeuge, die auch in den Markt kommen, diese Investitionen schaffen mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Und das fehlt mir sehr, gerade bei den Konservativen, die diese Chancen nicht erkennen. Und da hoffe ich jetzt einfach im Wahljahr 2021, dass da mehr kommt in dem Programm, als was man da bisher gehört hat, weil sonst wird es gerade für einige Wählerinnen und Wähler, die da mehr antworten wollen, sehr leicht, sich dann für eine Partei zu entscheiden. So sollte es ja nicht sein. Wir brauchen eigentlich einen Wettbewerb.